Hört man mich? Habe ich es an? Jawohl. Gabi, ich danke dir für den perfekten roten Teppich, den du ausgerollt hast. Ja, das war eine sehr präzise Zusammenfassung über die Seele. Und das ist sehr gut, weil ich das aus Zeitgründen ausgeklammert habe bei mir. Von daher freue ich mich, wie manche Dinge einfach so ineinander greifen, obwohl man es gar nicht vorher so geplant hat. Also von daher ist es für mich auch immer wieder ein Zeichen des Wirken Gottes. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Einheit. Und deshalb freue ich mich, mit euch dieses Thema heute anzugreifen, deine Seele betäubt mit Frömmigkeit. Und das Tolle, jetzt in meiner Aufgabe bei Getaway Days, wo ich viel unterwegs bin, auch zum Reden und zum Predigen. Ich habe ja keine Vorgabe. Das heißt, ich kann und darf immer über das predigen, was in meinem Herzen ist. Und das ist immer das Beste, weil das ist immer am lebendigsten. Wenn man ein Thema vorgegeben kriegt, dann muss man es erstmal sich zu eigen machen, weil wenn man nicht mehr zu sich selbst predigt, dann soll man besser aufhören, sage ich. Also man muss immer die erste Adresse sein, wenn man spricht. Aber für mich ist es toll, weil es eine Präsentation der Ergebnisse meiner stillen Zeit sind, immer wieder die Predigten. Und deshalb freue ich mich, euch damit hineinzunehmen. Und ich will starten mit einer Frage. Nee, ich mache es anders. Als meine Frau und ich geheiratet haben, da haben wir uns vorher gesagt, wir heiraten nur, wenn wir uns einig sind, dass Gott uns überall hinschicken darf auf dieser Welt, wo er uns haben möchte. Das war uns beiden wichtig und ich habe gesagt, aber eine Sache wird mir schwerfallen, also ich will nicht nach Holland, habe ich gesagt. Also Gott darf uns überall hinschicken, außer Holland, da gibt es keine Berge, der Käse schmeckt nicht, das Fahrradfahren ist so langweilig, da schlafe ich ja ein, geht ja immer nur geradeaus, das Wasser ist kalt, also ich weiß nicht, was an Holland schön ist. Das habe ich so spaßig gesagt und ich bin froh, dass Gott uns bis jetzt nicht dahin berufen hat. Das wird mir schwerfallen. Und für uns war das eine wichtige Frage, als wir geheiratet haben, wo geht unser gemeinsamer Weg hin? Darf uns Gott überall hinschicken? Und ich will dir jetzt einmal eine ganz plakative Frage stellen. Wärst du bereit, also es geht jetzt direkt voll los hier in der Predigt, ja, wärst du bereit, alles aufzugeben und nach Afrika in die Mission zu gehen? Also ganz klassisch. Kannst du dich jetzt einmal fragen? Und jetzt einmal überlegen, was würde das mit dir machen? Stell dir vor, heute Nacht hast du einen Traum, Jesus begegnet dir und sagt, dass du gehst morgen nach Zimbabwe, deine ganze Familie kommt mit. Was würde das in dir auslösen? Vielleicht Angst, Überforderung, vielleicht Freude, endlich raus aus dem tristen Alltag, zu sagen, endlich habe ich mal eine richtige Aufgabe. Keine Ahnung, was in deinem Herzen da so passiert. Vielleicht ganz viele Bedenken, was mit meinen Kindern? Die müssen noch in die Schule, die brauchen gute Bildungschancen, damit sie auch in ihrem Leben selbst entscheiden können, was sie tun und so weiter und so fort. Das ist für uns manchmal so der Inbegriff von Selbstaufgabe oder von Berufung. Ja, da hinzugehen, wo keiner hin möchte, das für Gott zu tun. Du musst die Frage jetzt nicht für dich beantworten. Vielleicht denkst du, ach ja, ist ja eh nur hypothetisch, ich sitze hier auf meinem bequemen Stuhl, wird eh nichts passieren. Aber das, was jetzt in der Predigt kommt, wird noch viel unbequemer als diese Frage. Das schon mal als eine kleine Warnung. Das kann ich sagen, weil ich das selbst in meinem Leben so erlebt habe. Und ich glaube, also heute geht es um die Seele, um unser Herz, wie es die Bibel auch manchmal beschreibt, wird oft synonym verwendet. Um unser Leben, um unser geistliches Leben, wie Gabi das auch ausgedrückt hat. Und ich glaube, noch viel herausfordernder als alles aufzugeben und nach Afrika zu gehen, ist der Prozess, unser Herz von Jesus Christus verändern zu lassen. Das ist ungefähr so wie, und ich glaube, so tief in uns drin wissen wir das alle. Das ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Du hast Zahnschmerzen und weißt, eigentlich brauchst du eine Wurzelbehandlung, aber du schiebst das raus bis zum Ende. Aber der Prozess, der ist schmerzhaft, aber er ist notwendig. Genauso ist es mit unserem Herzen. Dieser Prozess ist notwendig und ich glaube, Wir reden immer von Freiheit in Christus, aber die Freiheit hat einen Preis. Und diesen Preis, den wir zahlen müssen, ist der unentwegte Blick in unser eigenes Herz. Und wenn wir aufhören, das zu tun, dann hört auch Christus auf, in uns zu wirken. Das ist der Preis, den wir für die Freiheit zahlen müssen. Jesus Christus sagt, ich bin die Freiheit in Person. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber diese Freiheit bedeutet gleichzeitig, dass unser Ego, unser eigenes Ich immer wieder sterben muss. Und dieser Prozess, der ist schmerzhaft, weil die erste Sünde war, dass der Mensch sich über Gott erhoben hat und sein eigener Richter sein wollte. Und das steckt in uns drin. In allen unseren Lebensentscheidungen wollen wir letztendlich doch sagen, was richtig ist. Natürlich nehmen wir Gott mit rein, aber letztendlich will unser Herz das für uns entscheiden, von dem wir ausgehen, dass es gut für uns ist und hoffen, dass es mit Gottes Vorstellung irgendwie übereinstimmt. Und wir lesen das in der Bibel schon ganz am Anfang, kurz nach der Sintflut, da sagt Gott, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist böse, von seiner frühesten Jugend an. Das menschliche Herz, das ist böse. Und schon ganz am Anfang setzt Gott da einen Riegel vor, indem er die Sintflut schickt, weil er sagt, hier ist so viel falsch gelaufen, hier ist so viel Böses aus dem Herzen des Menschen resultiert, dass ich das vom Erdboden irgendwie wegschaffen möchte. Und sein Resultat danach war, ja eigentlich ja, hat es jetzt wirklich was gebracht, sage ich mal so, weil die Wurzel des bösen Herzens des Menschen, da hat er noch keine Abhilfe geschafft. Da hat er einen Plan dafür, aber noch war es nicht so weit. Genau, das menschliche Herz ist böse. Und in Römer 2, Vers 29, da schreibt Paulus, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Also Paulus sagt es auch, das Herz braucht Beschneidung. Und es muss immer wieder müssen Dinge weggeschnitten werden, die böse sind oder die ja, falsche Auswüchse haben. Und heute soll es darum gehen, Jesus zu begegnen mit all den Abgründen unseres Herzens. Auch mit den Abgründen unserer manchmal vielleicht scheinbar falschen Gefühlen, mit unserem Denken. Wenn wir unser Herz anschauen mit dem Blick Jesu, dann sehen wir oft das nackte, von Sünde befallene Herz und wo es Beschneidung braucht. Und weil es so schmerzhaft ist, schauen wir da nicht gerne hin. Genauso wie wir nicht gerne zum Zahnarzt gehen, aber wir wissen, es ist hilfreich. Und auf der einen Seite sind wir ja vor Gott gerecht, wenn wir sein Opfer annehmen. Wir sind gestorben mit Christus, schreibt Paulus im Römerbrief. Der alte Mensch ist tot und der auferstandene Christus lebt in uns. Wir sind mit Christus auferstanden. Und trotzdem leben wir noch mit den Folgen der Sünde. Also hier ist irgendwie der Schmelztiegel der Rechtfertigung. Auf der einen Seite sind wir vor Gott gerechtfertigt. Das ist ja auch das Thema, was Paulus im Römerbrief immer wieder behandelt. Und der alte Mensch wird aber erst dann endgültig vergehen, wenn wir einmal vor dem Angesicht, vor der Herrlichkeit Gottes stehen. Und so lange müssen wir mit dem alten Menschen leben. Paulus Luther hat das mal folgendermaßen ausgedrückt, vielleicht kennt der ein oder andere das Zitat, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Das sagt er im Hinblick auf die Taufe. Ja, wir sind mit Christus gestorben. Der alte Adam ist der alte Mensch. So drückt Paulus es im Römerbrief aus. Also der alte Mensch in uns, der Adam, soll ersäuft werden, aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Also er sagt, natürlich sind wir mit Christus gestorben, aber der alte Mensch, der ist immer noch da. Sonst wären wir schon im Himmel und hätten Gott in seiner Herrlichkeit gesehen. Und wir können jetzt versuchen, ihn immer wieder runter zu drücken und zu ertränken, und versuchen, unsere Seele zu konservieren, irgendwie vom Bösen versuchen, fernzuhalten. Und der alte Mensch wird immer wieder versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Unsere alten Verhaltensmuster, unser Denken, unser Fühlen. Und besonders kommt dieser Adam wieder nach oben, wenn wir von Gefühlen überrannt werden. Und das soll heute auch so ein bisschen das Thema sein. Meine Seele betäubt mit Frömmigkeit. Ich glaube, dass wir oft in unserem Leben Gefühle nicht zulassen und sie nicht zu Gott bringen, weil wir sie mit unserer Frömmigkeit übertünchen. Zumindest war das lange in meinem Leben so und davon will ich heute erzählen. Aber vorher noch ein Beispiel. Ich habe mich gefragt, vielleicht kann man es illustrieren, was so die Gefühle in unserem Leben angeht. Ich weiß nicht, ob du das ausdrücken kannst, so was du fühlst. Ja, oft ist immer, wie geht's dir? Gut. Ja, sage ich auch, wenn meine Frau fragt, und wie geht's? Gut. Ja, fertig, war es das? So läuft das in Deutschland. Dann ist man zufrieden. Aber vielleicht muss man mal fragen, ja, was fühlst du? Dann wird es schon spannender. Ja, was fühle ich überhaupt? Ja, ist so neutral halt, gell? Und ich glaube, dass Gefühle aber ganz wichtig in unserem Leben sind, im Leben mit Gott, auch in der Beziehung, Gott zu begegnen. Beziehung ohne Gefühle, das funktioniert nicht. Beziehung nur mit Gefühlen funktioniert auch nicht. Und wir fallen, glaube ich, manchmal auf der einen Seite vom Pferd, dass wir versuchen, Gefühle auszuklammern oder nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, schon gar nicht sie auszudrücken, zu exponieren. Und ich habe mich gefragt, hast du dich schon mal gefragt, warum du deinen Dienst in der Gemeinde tust? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fühlt es sich für dich gerade frustrierend an. Und jetzt hast du die Möglichkeit, du kannst trotz deines Frustes weitermachen und dir sagen, du musst gehorsam sein, das ist jetzt dein Dienst und den machst du weiter, du hast dich ja dafür entschieden. Irgendwann wird das schon wieder Freude machen. Dann rackerst du dich ab, dann merkst du, es fehlt dir an Wertschätzung, keiner sieht mich, keiner dankt mir mal, keiner sagt mir, schenkt mir Wertschätzung oder Anerkennung. Dann fragst du dich, was machen eigentlich die anderen? Warum sind es immer nur dieselben, die in der Gemeinde mitarbeiten? Immer setzen die sich ein, immer bin ich da vorne und muss was machen und tun oder da hinten oder was weiß ich. Die anderen könnten doch auch mal was machen. Und so kann man ziemlich lange durchhalten mit einer antrainierten Frömmigkeit. Du kannst dir aber auch die Frage stellen, warum du frustriert bist. Warum dir vielleicht dein Dienst in der Gemeinde keine Freude macht. Dann musst du dieses Gefühl einmal zulassen und erstmal identifizieren, dass du frustriert bist. Und vielleicht mal die Wurzel anpacken. Vielleicht ist es ein anderer Mitarbeiter, wo du sagst, boah, das fällt mir schwer. Irgendwie, wenn der da ist und mit dem kann ich irgendwie gar nicht. Irgendwie steht was zwischen uns. Vielleicht fehlt dir auch das Ziel in deiner Arbeit. Dass du sagst, warum machen wir das hier überhaupt? Wir machen hier unser Ding immer weiter und meinen, mir fehlt irgendwie das Ziel. Da könnte ich jetzt noch 1000 Sachen rausnehmen. Aber was ich entscheidend finde, betäube nicht deine Frustration mit Frömmigkeit und mit dem Mantra, ich muss jetzt einfach treu weitermachen. Die Frage ist nämlich, wo kommt das Gefühl her? Das ist jetzt hier keine abschließende theologische fertige Darstellung. Ich habe einfach mal überlegt, wo können dann unsere Gefühle herkommen? Wo kommt denn diese Frustration her? Ist das vielleicht ein ganz normales menschliches Gefühl aus Enttäuschung? Oder du bist frustriert, weil es viel zu viel ist, was du machst? Vielleicht kommt dieses Gefühl aber auch von Gott. Dass er sagt, ja, diese Frustration ist jetzt da, weil ich möchte, dass du was anderes machst. Vielleicht ist dein Dienst vorbei und ich habe eine andere Aufgabe. Wie sollst du das dann als Mensch merken? Wie kann Gott zu dir sprechen? Weil ob du jetzt predigst, Musik machst, in der Küche hilfst, ist ja alles richtig. Wie sollst du jetzt herausfinden, was das Richtige für dich ist, was Gott von dir möchte? Vielleicht durch die Frustration, die du in deinem jetzigen Dienst hast. Vielleicht ist die Frustration aber auch vom Teufel, der einfach nur die Arbeit, die du tust, madig machen will. Das findest du aber erst dann heraus, wenn du diese Frustration zulässt und in diesen Prozess reingehst und es nicht einfach wegträgst und sagst, ich mach's halt trotzdem und ich mach's halt trotzdem und ich mach's halt trotzdem, bis du irgendwann so frustriert bist, dass die Freude im Dienst komplett fehlt. Und ich glaube, also ich finde das super spannend, da will ich aber jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber ich glaube, das ist einmal eine gute Kategorie zu überlegen, wir schieben Gefühle oft weg, weil wir sie verteufeln. Ja, ich darf ja meinen Glauben nicht nur auf Gefühle aufbauen, ja, das stimmt, aber ohne Gefühle funktioniert es auch nicht, weil Gott ist ein Gott der Gefühle, das lesen wir in der Bibel, ja, was er alles fühlt, Hass, Freude, Ärger, Eifersucht und so weiter. Wir kommen da nicht drum herum und wir klammern Gottes Wesen aus, wenn wir ihm nicht in unseren Gefühlen begegnen. Aber es gibt auch Gefühle, die nicht von Gott kommen. Und wir können das nicht immer direkt unterscheiden. Und das macht uns, glaube ich, Angst. Das Erste, was du dann tun solltest, ist beten. Wenn ich sage, geh in diesen Prozess rein, der Frustration, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, Mitarbeit in der Gemeinde, dann fang an zu beten. Und geh mit Gott in diesen Prozess. Vielleicht spricht Gott durch Gefühle zu dir. Vielleicht ist es eine ganz neue Dimension für dich. Für mich war es das in meinem Leben, da kommen wir gleich noch dazu. Aber wichtig ist, dass du das prüfst und nicht einfach nach deinen Gefühlen lebst. Ja, da möchte ich nicht falsch verstanden werden, sondern mit dem, was du da vielleicht erkannt hast, dass du frustriert bist, zu jemandem zu gehen und sagen, ich bin da frustriert. Kannst du mir helfen? Können wir zusammen beten? Können wir gemeinsam versuchen zu eruieren, wo das Problem liegt? Und es anpacken und schauen, ob die Gefühle, wo das herkommt. Weil ich glaube, dass Freude an dem, was wir mit Jesus tun oder für Jesus tun, wie auch immer du das ausdrückst, das ist die Norm, das ist der normale Fall. Was der Teufel oft macht, er sagt uns, er nimmt diese Frömmigkeit und diese Treue, die ja an sich gut ist, manipuliert uns und sagt, so ist halt Dienst für Christus. Das ist hart, du musst durchhalten, kriegst wenig Anerkennung, so ist das. Und die Freude an Christus, das ist, ja, das gibt's auch mal. Mal zu Weihnachten und zu Ostern, einmal im Jahr. Das ist eine Lüge. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, das ist der sogenannte Freudenbrief, dass wir uns freuen sollen als Imperativ, weil das, wenn Christus in uns lebt, normal ist. Wenn Christus in uns lebt, ist Freude da. Das ist das Normale und wir reden uns ein, ja, das ist die Ausnahme. Die Hauptsache besteht in Treue und in Frömmigkeit. Ich sage oft, ich liebe und ich hasse Bergsteigen. Ich liebe Bergsteigen oft, wenn du am Planen bist und am Träumen bist. Dann geht's los, dann ist minus 15 Grad und Windchill-Effekt, das heißt gefühlt dann so minus 30. Dann ist es wieder warm, dann hast du keine Kraft mehr und es ist sau anstrengend. Dann kommst du irgendwie oben an, dann freust du dich kurz, dann weißt du, dann muss ich auch wieder runter. Und wenn du im Tal bist, dann ist es das Größte der Welt. Und deshalb geht man auch immer wieder Bergsteigen, obwohl es anstrengend ist und manchmal mühsam. Und so sage ich, so muss es auch im Leben mit Jesus sein. Die Freude muss überwiegen, sonst höre ich irgendwann auf im Bergsteigen. Aber das ist für mich das Tolle am Bergsteigen. Du wirst konfrontiert mit tausenden von Gefühlen. Innerhalb von 2 oder 3 Stunden hast du die ganze Gefühlspalette so ungefähr, die es gibt, kannst du durchleben. Und Treue und Frömmigkeit in unserem Leben ist der Reservekanister. Und nicht der Tank und schon gar nicht der Treibstoff. Der Treibstoff ist Christus in dir, seine Gegenwart und seine Freude. Und wir kehren oft das Verhältnis um und sagen, ja, Freude ist so ein Bonus, wenn ich lang genug treu war. Nein, Schwachsinn. Aus der Freude heraus ist die Frömmigkeit da, um einmal düstere Zeiten zu überbrücken, wo vielleicht mal keine Freude da ist. Und ich sage, ich mache trotzdem weiter. Aber es darf nicht der Antrieb unserer Arbeit oder unseres Lebens mit Christus sein. Und wenn wir schon bei dieser Freude sind, Und dann gibt es noch eine weitere Gefahr, dass ich die Freude an Christus mit Freude an herkömmlichen Dingen verwechsle. Und dann fehlt uns manchmal die Freude im Leben, weil wir unsere Freude an den Dingen dieser Welt festgemacht haben. Ich packe immer mehr weltliche Freude in mein Leben rein und rede mir ein, es geht mir doch jetzt ganz gut als Christ. Und ja, dann ist es wie, der Teufel treibt dich an mit der Peitsche vermeintlich göttlicher Segnungen. Dann sag mal, ich bin ja gesegnet mit so viel Reichtum, Luxus, wir alle, die wir hier leben, sind damit im Vergleich zu dieser Welt maximal gesegnet. Und wenn dir die Freude im Leben fehlt, dann fehlt dir Christus. Alles andere, alle Freuden dieser Welt, die sind da zum Genießen, aber nicht dafür da, Christus zu ersetzen und die Freude in und an Christus. All das betäubt nur zeitweise. Und da, wo wir viel materiellen Segen haben, da kann es passieren, dass du dein ganzes Leben mit weltlicher Freude vollstopfst, ohne je geschmeckt zu haben, wie unerschöpflich, wie einzigartig die Freude ist, die Christus schenkt. Das ist eine ganz andere Qualität. Und wir lernen das erst zu unterscheiden, wenn wir die Freude in Christus mal wirklich geschmeckt haben. Dann ist das andere, diese weltliche Freude, ist alles nichts, wie es Paulus sagt. Weil die größten Wunder passieren im Herzen der Menschen, sage ich immer. Und das ist für mich auch diese Freude, die in unser Leben hereinkommt, obwohl vielleicht die Umstände völlig desaströs sind. Das ist das größte Wunder, was im Herzen des Menschen passieren kann, wenn Freude da ist, auch wenn alles, was außen herum ist, wenn die Stürme toben, aber ich weiß, Christus in mir gibt mir Freude. Und noch abschließend zu diesem Punkt, was ist denn die Freude an Christus? Das Wissen, dass ich erlöst bin, das ist ein Aspekt. Und manchmal, ich weiß nicht, wie dir es geht, vielleicht denkst du auch manchmal, ja, diese anhaltende Freude darüber, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, die ist relativ rudimentär vorhanden. Freue ich mich wirklich darüber, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass er für meine Sünden starb? Ist das der Grund meiner täglichen Freude? Da müssen wir es machen, wie Paulus gesagt hat, da musst du mehr und mehr sündigen, umso größer ist die Freude, umso größer ist die Vergebung. Das ist dann die Lösung, dass ich mich immer noch freuen kann an der Erlösung, weil mittlerweile habe ich die meisten Regeln ja schon ziemlich gut drauf und habe das ziemlich gut im Griff. Wo soll dann die Freude noch herkommen? Da kann man sich einreden, ich bin ein schlechter Christ, mir fehlt da die Freude an der Erlösung. Vielleicht fehlt dir aber auch einfach nur das Erleben mit Jesus. Weil das Evangelium hat mehr Aspekte als der Tod am Kreuz und die Auferstehung. Das ist der Kern, das ist das Zentrum der Botschaft. Aber da drumherum, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, die haben viel mehr noch gelernt und erlebt. Und ich glaube, wenn uns die Freude an Christus fehlt, dann ist das oft der Grund, weil wir nichts mit ihm erleben. Und wenn wir etwas mit ihm erleben, dann fühlen wir auch was. Und das hilft uns, dankbar zu sein, diese Freude auch wirklich in unserem Leben zu sehen und zu erleben. Nicht nur im Leben anderer, du musst es selbst erleben. Deshalb liebe ich auch Erlebnispädagogik und mit den jungen Leuten draußen unterwegs zu sein, weil man da Christus erlebt. Nur dann können wir Freude und diese Freude an Christus und in Christus wirklich spüren. Wenn wir Abenteuer mit Jesus erleben, in unserem Alltag, in unserem Schaffen. Ich habe euch jetzt ein Beispiel mitgebracht. Heute geht es darum, die Seele betäubt mit Frömmigkeit. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben mit Christus ganz viel wissen können. Wir seine Gebote und Gesetze kennen, aber oft die Seele nicht äquivalent mitwächst. Ich glaube, wir haben den Schwerpunkt gerade in unserer westlichen Gesellschaft falsch gelegt. Wir machen Lobpreis, wir haben Gottesdienste, das ist alles richtig, Aber ich glaube, die Seele kommt oft zu kurz. Und ich habe da ein Beispiel, wie kann es anders sein, vom Klettern natürlich. Es gibt einen Punkt, an dem die meisten Kletterer nicht mehr wachsen. Also die werden nicht mehr besser. Ich zeige euch jetzt den Punkt, kleines Video. So, muss ich nochmal drücken, dann geht's los, glaube ich. Ja, genau. Also seht ihr hier einen Kletterer. Der versucht weiter nach oben zu kommen und es wird jetzt ein bisschen schwierig. Genau, gleich kommt der schöne Teil. Genau, so sieht das aus beim Klettern. Das ist der Prozess des Besserwerdens. Also viele Kletterer fangen an, wenn sie nicht mehr besser werden, ihre Ernährung umzustellen, noch mehr zu trainieren, spezifisches Fingertraining zu machen und so weiter, ja, dass man mit einem Finger einen einarmigen Klimmzug machen kann und so weiter. Das kann man bis sehr auf die Spitze treiben. Aber die meisten Kletterer werden nicht besser, weil sie nicht stürzen können. Habt ihr gesehen, ja, da brauchen wir gar keine Angst haben. Ja, der stürzt und das Seil hält. Ja, also während man stürzt, ist das ein abgefahrenes Gefühl, aber noch abgefahrener ist, wenn man merkt, dass das Seil hält. Und viele Kletterer werden nicht besser, weil sie das nie erlebt haben. Ja, wenn man mal so ein 10-Meter-Sturz hingelegt hat, dann befreit das, weil man merkt, ich kann ja klettern und stürzen, aber es passiert nichts. Wirklich, das muss man immer wieder erleben, sonst vergisst man das. Also das muss man trainieren. Das nennt man dann Sturztraining, ja, so heißt das in der Fachsprache. Man kann das trainieren, dann erhöht man immer weiter die Abstände und stürzt absichtlich ins Seil. Und das muss man auf beiden Seiten trainieren, auch der sichert. Je besser der das kann, desto bequemer stürzt man und so weiter. Da gibt es viele Faktoren, aber die wenigsten Kletterer trainieren das. Und wenn dein Kopf nicht mitwächst, ja, man sagt immer, der wichtigste Muskel beim Klettern ist der Kopf. Weil wenn du Angst hast, dann bist du blockiert. Dann kletterst du 1 Meter über den Haken und dann sagst du, nee, weiter mache ich nicht, weil es könnte ja sein, dass ich stürze. Aber das ist genau das Ziel. Um zu wachsen und um weiterzukommen, musst du stürzen, sonst warst du nicht am Limit. Und ich glaube, im geistlichen Leben ist es genauso. Wir wollen immer mehr Gottes Gebot einhalten, mitarbeiten, plakativ gesagt, ein besserer Christ werden, aber wir vergessen, die wichtigste Sache mitzutrainieren und wachsen zu lassen, und das ist unsere Seele. Deshalb will ich dich fragen, wann war denn dein letzter geistlicher Wachstumsschub? Kannst du das festmachen, kannst du das beschreiben, kannst du das anderen Menschen erzählen? Ist dein innerlicher Zustand konsistent zu deinen Taten? Oder sind deine Taten größtenteils ein Resultat erlernter christlicher Verhaltensweisen? Und Gott begegnet uns, wenn wir nicht unsere Gefühle verleugnen, sondern damit zu ihm kommen. Und seitdem ich das verstanden habe, liebe ich die Psalmen. Ja, wie du schon gesagt hast, Gabi, wenn es um die Seele geht, ja, und wenn du einfach mal eingibst, Seele, ja, bei Bible Server, dann sieht man, die meisten Ergebnisse kommen wo? Bei den Psalmen. Wieso ist das so? Weil die Psalmisten es verstanden haben, mit ihren Gefühlen zu Gott zu kommen. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich dachte, was soll das, diese Lieder und diese Ausdrücke? Und es ist ja spannend, wenn man die Psalmen liest, da wünscht der Psalmist seinem Feind den qualvollsten Tod, den es nur gibt. Also da stehen ziemlich unchristliche Sachen drin. Ist nicht alles nachzuahmen, nur weil es in der Bibel steht. Aber was richtig ist daran, ist, dass sie mit diesen Gefühlen zu Gott gekommen sind. Das ist das Entscheidende. Und weil wenn jemand unsere Gefühle aushält, dann ist es Gott. Er kommt damit immer klar. Versuch ihm zu sagen, wie es dir geht, was dich frustriert, was dich freut, wo du enttäuscht wurdest, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du sagst, ich habe hier keinen Bock, deine Gebote einzuhalten. Sag es Gott. Sag, ich weiß, was richtig ist, aber ich habe keinen Bock drauf. Sag es ihm. Du musst ihm sagen, was du fühlst. Er kennt dich. Unsere Gefühle bestimmen größtenteils unser Handeln. Und wenn wir damit nicht zu Gott kommen, dann verdrängen wir es entweder oder wir leben einfach nur froh nach unseren Gefühlen. Und ich bete oft und sage, Gott, bestimm du heute mein Denken, mein Handeln und mein Fühlen. In dem Bewusstsein, dass Gefühle mehrere Auslöser haben können. Aber ich möchte, dass Gott auch das bestimmt. Und wir müssen das unterscheiden lernen, wo kommen sie her. Mit meinen Gefühlen zu Gott kommen, hat in meinem Leben eine neue Dimension eröffnet. Ich schreie zu Gott, wenn ich wütend bin. Ich klage ihn an, wenn ich trauere. Ich mache ihm Vorwürfe, wenn ich mich von ihm betrogen fühle. Und Gott hält es aus. Und deshalb habe ich gedacht, es passt eigentlich an der Stelle, möchte ich einfach nochmal die Geschichte erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Weil ich gedacht habe, das war genau dieser Punkt, wo Gott an meinen Gefühlen appelliert hat und wo ich das nicht weggeschoben habe. Ich wollte Pilot werden und das hat dann letztendlich doch nicht funktioniert und das war ein etwas frustrierender Prozess. Und ich habe in dieser Zeit viel mit Gott zu tun gehabt, was vorher nicht der Fall war und habe Gott versucht, für diesen Zweck zu missbrauchen. Also wenn du mir diesen Traum in Erfüllung gehen lässt, dann werde ich mit 50, wenn ich dann aussortiert werde bei der Bundeswehr, dann werde ich Missionspilot. Dafür reicht es dann noch. Also gib mir die besten Jahre meines Lebens, den Rest kriegst du dann. Und das hat dann nicht funktioniert. Dann habe ich mit Gott wieder gebrochen und habe gesagt, Gott, du bist grausam. Du hast meinen Lebenstraum nicht in Erfüllung gehen lassen, also kannst du kein guter Gott sein. Wenn du ein guter Gott wärst, dann hättest du entweder diesen Lebenstraum in Erfüllung gehen lassen oder du hättest mich nicht hier aufwachsen lassen, neben einem NATO-Flughafen, wo jeden Tag die Phantoms über meinen Kopf drüber starten. So, das war dann unser Beziehungsstand. Abbruch. Und ich habe gesagt, ich komme damit nicht klar, Gott. Ich komme nicht damit klar, dass du ein guter Gott bist. Und ich weiß auch ganz genau, ich sollte zu dieser Zeit eine Jungscherfreizeit, Bibelarbeit vorbereiten, Jungscherfreizeit in Worms im Turm und eigentlich wollte ich damit aufhören. Ich weiß heute gar nicht, wie ich das geschafft habe zu dieser Zeit, weil ich eigentlich nichts von Gott wissen wollte. Und ich weiß noch ganz genau, ich sage, das mache ich jetzt noch und dann ist vorbei. Ich habe zwischendurch öfters versucht, den Chris anzurufen und zu sagen, dass ich aufhöre. Jedes Mal, wenn ich angerufen habe, ging keiner dran. Es war wirklich krass. Und dann sollte ich diese Bibelarbeit vorbereiten und sitze in meinem Zimmer und lese, es ging um Hiob. Spannende Bibelarbeitsreihe für eine Jungscherfreizeit. Und lese Hiob 1, Vers 21 und da steht, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das war Hiobs Resümee auf das, was er alles verloren hat. Seine ganze Familie, seinen ganzen Besitz, nur seine Frau nicht, die hat er besser auch verloren, weil die ganze Zeit gesagt hat, schwör von Gott ab. Ja. Er ist schuld an dem Ganzen. Und das habe ich gelesen und gemerkt, Dave, du regst dich hier auf und suhlst dich im Selbstmitleid, weil dein Berufswunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Dieser Hiob hat alles verloren und sagt trotzdem, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wer bist du eigentlich, dass du Gott vorschreiben kannst, wie dein Leben zu laufen hat? Das war für mich der Gamechanger. Und ich habe gemerkt, ich habe dieses Gefühl des Ärgers nicht weggedrückt. Ich habe das Gott vorgehalten bis jeden Tag. Genauso wie das Hiob gemacht hat. Das war zwar ein frommer Wunsch am Anfang, aber was dann wirklich kam zu Gott, das war dann harter Tobak, ja, wo Gott irgendwann ihn gemaßregelt hat, genauso wie es bei mir war. Und gesagt, aber er hat nicht aufgehört, mit Gott zu kämpfen, weil er diese Gefühle zugelassen hat. Und gesagt hat, das ist das, was ich empfinde. Gott, mach was damit. Und meine Seele war lange Zeit meines Lebens betäubt von Frömmigkeit. Ich habe versucht, ein guter Christ zu sein, aber habe es nicht geschafft. Ich bin an der Frömmigkeit gescheitert, weil ich es aus mir selbst heraus versucht habe. Und es war das großartigste Scheitern in meinem Leben. Dafür bin ich so dankbar, weil heute möchte ich kein guter Christ mehr sein. Ich möchte nur noch bei Christus sein. Früher wollte ich immer ein Mann Gottes sein. Heute will ich Kind Gottes sein. Ich möchte auch kein Mann Gottes mehr werden. Ich möchte für immer Kind Gottes bleiben. Und wisst ihr, das ist vor allem ein Problem der Männer. Wir schaffen es nicht, unsere Gefühle auszudrücken oder überhaupt zu wissen, was wir fühlen. Und das Schlimme ist, wir sind noch stolz drauf. So einer war ich auch und ich bin es immer noch, aber ich möchte alles tun, um dieses Denken umzukehren. Weil wer Gott nicht mit seinen Gefühlen begegnet, der wird geistlich verkümmern. Das habe ich zumindest selbst zu erfahren. Und du versuchst dann vielleicht mit der geistlichen Substanz anderer Menschen dich durchzuschlagen, mit dem, was sie erlebt haben. Und deine Liebe zu anderen Menschen wird zur Pflichterfüllung, zur christlichen Pflicht. Mit der christlichen Maske bekommt man das noch ganz gut hin, aber das verlangt ganz schön viel Kraft. Und ich habe gemerkt, dass diese Kraft irgendwann bei mir nicht mehr da war, mit der christlichen Maske ein guter Christ zu sein. Und Jesus begegnet dir vielleicht auch in deinem verkrüppelten Stadium deiner Gefühlswelt, so wie es bei mir war. Deshalb zum Abschluss noch ein Zitat aus einem Buch, ich habe es leider vergessen, es war mit ausschlaggebender Punkt für diese Predigt, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Ja, geht zur Christine, kauft das da und lest das, wenn euch das Thema weiter interessiert. Was dieser Mann erlebt hat, sehr spannend. Und er schreibt, Stille ist beängstigend, weil sie wie nichts anderes uns entblößt und die nackten Realitäten des Lebens aufzeigt. Sie erinnert uns an den Tod, der uns von dieser Welt trennen wird und nichts übrig lassen wird, außer uns selbst und Gott. In der Stille zeigt sich unser Herz. Habt ihr schon registriert, in was für einer Gesellschaft wir leben? Es gibt keine Stille mehr. Die Stille wird ausradiert durch das Smartphone, durch Musik, durch das Fernsehen, durch den ganzen Trubel um uns herum. In unserer westlichen Gesellschaft gibt es keine Stille mehr. Sie ist auch nicht erstrebenswert. Wir wollen keine Stille mehr. Vorher treffen wir uns lieber mit 1000 anderen Leuten, als dass wir alleine sind und Stille aushalten. Aber ich glaube, dass das der Punkt ist, deshalb ist das auch der Anschluss für euch oder der Schluss der Predigt. Wir können Gott in unseren Gefühlen nur dann lernen zu begegnen, wenn wir in die Stille gehen. Und wisst ihr, woran ich das merke? Mein Gradmesser für meinen geistlichen Zustand ist die Liebe und das echte Interesse für andere Menschen. Und wenn ich merke, dass das abnimmt, dann stimmt was nicht. Dann ist mein Rhythmus aus dem Gleichgewicht. Bei mir bedeutet das, dass ich zu viel arbeite und zu wenig bete. Ich kenne keinen Menschen, bei dem es andersrum ist. Und bei mir ist es das Problem, dass ich zu wenig bete und zu viel arbeite. Und wenn ich Pausen mache, dann gestalte ich sie falsch. Ja, heute ist Sonntag. Wie füllen wir das? Wieder mit Input. Vielleicht noch 3-4 Predigten heute Nachmittag hören. Ist super. Als Christ. Oder gehe ich noch in den Gottesdienst. Aber wie wäre es dann mal mit Stille? Ich weiß, wer mich kennt, der sagt vielleicht, Dave, das hast du doch, predigst du ja immer dasselbe. Ja, ich muss mir immer wieder dasselbe predigen, weil ich es immer wieder vergesse, was richtig und was gut ist. Wenn wir das nicht tun, habe ich es eben schon mal gesagt, dann leben wir von der geistlichen Substanz anderer Menschen, anstatt selbst Erfahrungen mit Gott zu machen. Du bist selbst verantwortlich für deine Seele. Keine Gemeinde, kein Prediger, kein Jugendleiter. Du bist selbst verantwortlich für den Zustand deiner Seele. Und wenn wir aus dieser Stille heraus Gott begegnen, das ist zumindest mein Wunsch, ich möchte in meinem Alltag Gott in allem erleben. Alles, was mein Alltag ausmacht, da soll die Gegenwart Gottes mit drin sein. Und ich will euch herausfordern, wieder neu zu lernen, und das sage ich zuerst zu mir selbst, in die Stille zu gehen. Vielleicht sogar mal ohne Bibel, ohne Lobpreis, ohne einen Stift, um was aufzuschreiben. Wir haben das jetzt mit den Studierenden gemacht bei WDL. Die mussten einen Nachmittag nur mit sich selbst verbringen. Das war sehr spannend. Wir haben erst einmal 10 Minuten lang verhandelt, was denn alleine nur Gott und ich, habe ich gesagt. Wir mussten 10 Minuten verhandeln, was das bedeutet. Also das fand ich spannend. Ja, also Handy nicht. Ich habe gesagt, nee, Handy nicht. Ja, darf ich dann was mitnehmen zum Schreiben? Ich habe gesagt, nein, nur du und Gott. Darf ich die Bibel mitnehmen? Nein. Am Schluss kam dann eine nochmal und hat gesagt, darf ich mein Fotoapparat mitnehmen? Da habe ich gesagt, das musst du jetzt selbst entscheiden. Also es fällt uns so schwer, und das ist, wie es in dem Zitat war, es ängstigt uns vielleicht am Anfang. Vielleicht bist du es auch gewohnt. Ja, dann gratuliere ich dir, in dieser Stille und in der Einsamkeit mit Gott zu verharren und zu verweilen. Es ist der erste Schritt, unsere Seele wachsen zu lassen. Und fang in kleinen Schritten an. Ja, vielleicht heute Nachmittag sagt, ich möchte 3 Stunden nur mit Gott verbringen. Und nimm keinen Zettel und Stift mit, sondern schreib die Sachen erst auf, wenn die Zeit vorbei ist. So mache ich das zumindest. Und versuch herauszufinden, was es für dich ist. Vielleicht geht der eine allein durch den Wald spazieren. Vielleicht sagst du, mir hilft es, wenn ich bei mir im Haus im reizarmen Keller sitze. Vielleicht hast du das schon für dich rausgefunden. Ich will dich herausfordern, dich auf die Reise zu machen, das zu erleben, weil es mein Leben reich macht. Und wenn wir schauen, wie Jesus gelebt hat, wie er dem Trubel immer wieder entflohen ist und alleine mit dem Vater war, dann denke ich, dann brauche ich das noch 5, 10, 1000 Mal so viel, wie Jesus das gebraucht hat. Und deshalb ermutige ich euch, weniger zu arbeiten und mehr zu beten. Und anzufangen, die Seele wachsen zu lassen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich immer wieder erleben darf, dass du lebendig bist und dass du Freude schenkst. Und ich wünsche mir das für jeden, der hier ist, dass er das in seinem Leben auch erleben darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich erkennen durfte, dass ich in meinem Leben das Ruder abgeben muss. Und es fällt mir jeden Tag immer wieder so schwer. Aber ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns sucht, der uns nicht fallen lässt, der an uns dran bleibt, selbst wenn wir in eine ganz andere Richtung laufen, dann lässt du uns nicht fallen. Das durfte ich erleben. Und ich wünsche mir, dass diese Freude darüber meinen Alltag bestimmt. Und ich danke dir, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich preisen können und unserer Freude darin auch Ausdruck verleihen dürfen. Amen.